Herzlich willkommen zum Digi-Kompetenz Podcast. Philipp Ramin, CEO und Gründer vom Innovationszentrum für Industrie 4.0, sowie Anne Cork diskutieren mit spannenden Persönlichkeiten aus Unternehmen, Forschung, Akademie und Institutionen alles rund um digitale Kompetenzentwicklung.
Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören wieder mal den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Cork und Philipp Ramin.
Und heute sprechen wir mit Laura Stiller, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Lehrstuhl für Innovations- und Technologiemanagement an der Universität Regensburg. Sie forscht an den Schnittstellen von digitalen Plattformen, Plattformökosystemen und Netzwerken, KI-Anwendungen auf Plattformen und Co-Opetition mit besonderem Fokus auf den Finanzsektor. Sie ist Vorstand beim Rotaract Club in Regensburg und Laura konnte bei einem Auslandsaufenthalt in Dänemark bei einer alten Dame nicht bezahlen, weil sie kein Bargeld hatte.
So ist es. Hallo, vielen Dank für die nette Vorstellung und vor allem auch für die Einladung. Vielen herzlichen Dank.
Also hallo, liebe Laura. Nochmal, wie war das jetzt eigentlich in Dänemark? Und wie fühlt es sich an, wenn man auf der anderen Seite ist und dann also nicht digital agieren kann?
Ja, das war ein sehr lustiges Erlebnis, wobei ich es in dem Moment irgendwie gar nicht so lustig fand. Ich schweife ein bisschen aus, um die Situation besser erklären zu können. Also ich war in Kopenhagen, um genau zu sein. Und in Kopenhagen finden am Wochenende immer ganz, ganz tolle Flohmärkte statt. Und ich bin eben einfach gebummelt auf einem Flohmarkt und habe was gefunden, was mir gefallen hat. Und das hätte ich gerne kaufen wollen. Und bin dann eben an den Stand gegangen. Und hinter dem Stand stand eine, ja, doch etwas ältere Dame. Und ich wollte dann ihr so das Bargeld reichen, um eben, ich glaube, es war ein Mantel, den Mantel zu bezahlen. Und dann sagte sie so zu mir, also hat mich recht verdutzt angeguckt und gesagt so, nee, also mit Bargeld, ich nehme kein Bargeld, ich habe auch gar kein Wechselgeld dabei. Bei mir musst du per Mobile Pay zahlen. Also sprich, ich hätte mit dem Handy zahlen sollen. Und zu dem Zeitpunkt, das war 2017, da hatte ich das noch gar nicht und kannte das auch so noch nicht richtig. Und war dann ganz verdutzt, als die ältere Dame zu mir gesagt hat, nein, kein Bargeld bitte, sondern hier per Handy zahlen. Und es war dann für mich eine, ja, jetzt ganz witzige Situation, weil man erwartet es ja wahrscheinlich genau andersrum.
Sag mal, Laura, war das der Anstoß, dass du jetzt auch forschst im Finanzbereich? Müssen wir einen Dankesbrief nach Dänemark schicken, dass du dann jetzt auch in unserem Buch bist?
Ja, vielleicht ein bisschen. Also ein bisschen bedingt. Mein Aufenthalt, also in meinem Masterstudium war ich ja auch eine Phase in Kopenhagen. Und ich muss sagen, da habe ich es deutlich fortschrittlicher im Bereich der Digitalisierung erlebt und auch die Kurse, die ich da belegt habe. Also ich habe vor allem damals Kurse in der Wirtschaftsinformatik gemacht, zu Cloud Computing, eben zu digitalen Plattformen und so einer viel stärkeren Verzahnung von IT-Themen im Wirtschaftssegment. Und da habe ich viele, viele Denkanstöße bekommen und bin auch neu, habe neue Inspiration bekommen, Sachen, die ich vorher noch nicht kannte. Und das habe ich auf jeden Fall auch jetzt in meiner Doktorarbeit in dem Fall oder generell in meiner Forschung mit eingebracht. Also das Erlebnis war vielleicht ein ganz kleiner Anstupser in die Richtung jetzt, genau.
Ich habe gelesen, dass die Märkte, die Finanzmärkte auch so Winner-Takes-It-All-Märkte sind. Muss man denn ABBA-Fan sein und das Lied Winner-Takes-It-All mögen, um da tätig zu sein?
Ja, ich glaube, man hat gar nicht so viel Wahl. Also auch als Nicht-ABBA-Fan kann man sich dem, glaube ich, gar nicht so entziehen. Es sind aber fast, also man spricht vor allem bei Plattformmärkten über Winner-Takes-It-All-Märkte. Und das liegt einfach daran, dass die Marktmechanismen auf Plattformmärkten anders funktionieren oder in der Hinsicht auf jeden Fall anders funktionieren, weil da es einfach so ist, dass der Stärkste entsprechend Marktdominanz erzielt und damit eben auch Marktanteile und damit eben alle möglichen Konkurrenten eben außer Gefecht setzen kann. Und das beruht vor allem auf diesen doch mittlerweile recht berühmten Netzwerkeffekten, indirekten als auch direkten Netzwerkeffekte, die dann einfach dazu führen, dass eine Plattform eine kritische Masse aufbaut und durch diese kritische Masse wird dann eine Plattform groß und eben diese Netzwerkeffekte. Und wenn eine Plattform das geschafft hat, dann ist sie meistens recht dominant im Markt und die anderen haben es dann entsprechend schwer.
Kann man die im Vorfeld erkennen, dass sie so schnell sein werden oder wird das nur im Laufe der Zeit ersichtlich?
Eigentlich, also um eine kurze Antwort zu geben, es wird erst im Nachhinein ersichtlich. Also ich finde, es ist schwierig, das im Vorfeld klar vorsagen zu können. Es gibt natürlich schon Kriterien und so Charakteristika, wenn man sich damit beschäftigt, dass man halt findet, wenn jetzt eine Plattform bestimmte Mechanismen mit einbaut, die praktisch die Netzwerkeffekte auf der Plattform fördern, dann wirkt es auf Anhieb recht vielversprechend. Also zum Beispiel kann man das machen, wenn Plattformanbieter ihr Plattformökosystem, der Begriff ist ja auch zurzeit sehr, sehr beliebt in Praxis als auch Theorie, wenn Plattformunternehmen es schaffen, ein Plattformökosystem, um ihre Plattform aufzubauen und dieses Plattformökosystem relativ offen zu gestalten durch entsprechende Schnittstellen, sodass sich dann Leute sehr leicht an die Plattform andocken können, aber auch auf der Plattform agieren können. Wenn das alles recht leicht funktioniert, dann ist das relativ gut gemacht und das ist schon wieder, dann kann als kleiner Hinweis gesehen werden, dass die Netzwerkeffekte gut gesteigert werden können und dass man dann vielleicht sagen kann, ja, dann hat das Ganze Potenzial. Also es gibt so ein paar Stellschrauben, die sollte man sich da einfach mal anschauen und dann kann man vielleicht das einigermaßen einschätzen, ob das Geschäftsmodell um die Plattform oder der Plattform dann erfolgreich sein kann oder nicht. Und genau, aber jetzt auf Anhieb zu sagen, das wird sicher ein Erfolg, das würde ich mir nicht zumuten, dass ich das entsprechend beurteilen könnte, nein.
Ist deine Meinung nach der Markt in Deutschland anders, was das anbelangt? Also wir haben gelesen, dass du in Waldorf, in Frankfurt, aber in Dänemark und in Kanada überall gewesen bist. Also ich habe heute mich gefragt, wie alt du denn wirklich sein musst, um überall da zu sein. Schaust recht jung aus für diesen Lebenslauf. Meinst du, dass die Deutschen genauso schnell sind in den Märkten wie die anderen oder gibt es da Nachholbedarf?
Also das kommt ein bisschen darauf an, in welchem Markt man sich befindet. Also ich schreibe ja sehr viel über die Finanzmärkte und die Finanzmärkte sind einfach ein regulierter Markt, wie zum Beispiel auch der Gesundheitsmarkt. Deswegen ist ja gerade auch der Gesundheitsmarkt Richtung Plattformen sehr interessant mit Corona und Digitalisierung. Aber diese Märkte, also in dem Fall jetzt der Finanzmarkt, ist einfach ein regulierter Markt. Und damit ist ja die Gesetzgebung, die in Deutschland vorherrscht oder in den europäischen Märkten entsprechend maßgebend. Und hier hat man auf jeden Fall gewisse Einschränkungen, wenn man das zum Beispiel mit den USA vergleicht. Fallen oder agieren Plattformen in Märkten, die weniger der Regulatorik unterliegen, dann gibt es da eigentlich gar nicht so viele große Unterschiede. Ich meine, die Frage ist natürlich immer, wie groß ist der Markt an sich? Natürlich ist der deutsche Markt per se kleiner als der US-amerikanische Markt, aber die Marktmechanismen sind nicht groß unterschiedlich an und für sich. Ja.
Laura, ganz offensichtlich forschst du ja sehr viel in der Finanzbranche. Warum hast du dir eigentlich die Finanzbranche ausgesucht als Forschungsgegenstand? Was fasziniert dich an den Mechanismen? Du hast jetzt schon ein bisschen was beschrieben. Was fasziniert dich an den Finanzmärkten eigentlich so sehr?
Ja, ich finde Finanzmärkte per se einfach spannend, weil sie ja doch sehr viele wirtschaftliche Ströme einfach vereinen und da die Wechselwirkungen sehr, sehr gut nachvollziehbar sind. Und deswegen fand ich Finanzmärkte per se spannend. Aber auch da bin ich auch irgendwie wieder zufällig reingestolpert durch ein Beratungsprojekt, das ich in Frankfurt mal gemacht habe. Da war ich dann eben vor allem im Finanzsektor unterwegs und da habe ich viel Erfahrung gesammelt und das hat mir auf Anhieb sehr gut gefallen und so wurde das dann irgendwie immer interessanter und das eine hat zum anderen geführt. Ich habe mehr darüber gelesen, ich habe mich mehr damit beschäftigt und so hat sich da mein Interesse auch weiter verstärkt und ich finde es nach wie vor ein sehr spannender Markt und es ist auch einfach ein besonderer Markt, weil eben auch die regulatorischen Aspekte da stark mit einspielen und man da doch einige Dinge beachten muss, ja.
Wenn wir uns den Finanzmarkt zumindest mal anschauen, wenn du da auch in Frankfurt unterwegs warst, kann man sagen, dass man eigentlich immer da so eine typische Art Mensch auch vorfindet. Man sagt ja auch, dass die Finanzbranche sehr männerdominiert ist. Hast du da irgendwie vielleicht auch Erfahrungen gesammelt oder kannst du das ein bisschen beurteilen oder hast du da irgendwie einen Einblick?
Also ich habe natürlich ich kann von der Erfahrung berichten, die ich gesammelt habe. Und da muss ich sagen, könnte ich jetzt nicht sagen, es gibt den typischen Banker oder die typische Bankerin. Mir sind tatsächlich nur wirklich sehr, sehr nette Leute über den Weg gelaufen. Meine Kollegen waren wirklich super nett. Also da könnte ich jetzt nicht sagen, das muss der und der Typ Mensch sein, um da erfolgreich zu sein. Das hat sich bei mir nicht bestätigt, nie.
Also würdest du jetzt auch nicht behaupten, dass die Finanzbranche immer noch relativ konservativ ist? Man hat das ja so irgendwie vor Augen. Das sind dann die in den dunklen Anzügen, die in London oder in Frankfurt dann ausströmen und die vielleicht jetzt auch nicht so eine natürliche Verbindung zur Technologie haben. Ist das vielleicht, also ist es ein Vorteil oder ist es vielleicht auch eine Teilwahrheit, warum sich der Markt so sehr schwer tut, sich neu zu erfinden?
Ja. Ich glaube, es ist eine Teilwahrheit, wobei in Frankfurt da ja schon sehr viel passiert mit entsprechenden Innovation Hubs und so Accelerator-Programmen. Also da passiert sich viel. Und lustig, dass du das ansprichst, wie man sich kleidet. Auch da kleiden sich die Leute natürlich dann entsprechend anders. Also da sieht man halt die Turnschuhträger anstatt jetzt mit Anzug und Krawatte. Wobei sich das natürlich dann auch, wenn man da jetzt aus dem Innovation Hub wieder raus ist, dann verändert sich es natürlich wieder in eher dieses klassische Bild, das man da vielleicht vor Augen hat von Bankerinnen und Banker. Aber ich finde auch, da kann man das, man kann es einfach sehr gut sehen, was sich gerade tut, dass sich gerade viel tut, dass viel investiert wird, dass sich sehr angestrengt wird, sich dahingehend irgendwie weiterzuentwickeln und zu verbessern. Und es ist einfach eine Mischung von, es ist ja auch immer, was ich schwierig finde in diesen Diskussionen, es ist ja nicht alles Alte schlecht oder alles Alte überholt. So ist es ja gar nicht. Man muss einfach da eine gute Mischung finden und sich da die neuen Bedingungen anpassen, mit dabei natürlich dem Fachwissen, das man ja über Jahrzehnte lang aufgebaut hat.
Braucht man Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen noch in der Finanzbranche, wenn man Chatbots und Robo-Advisor hat?
Man braucht noch Mitarbeiter, aber man braucht die Mitarbeiter nicht mehr unbedingt in den Aufgabenbereichen oder in den Tätigkeitsfeldern wie bisher. Also das wird sich mit Sicherheit verändern. Das sieht man ja auch heute schon in dem Filialgeschäft. Also wir hören ja in regelmäßigen Abständen, dass große Banken die Filialnetze, also Filialen schließen, dass sich das Filialnetz immer weiter reduziert. Und es sind mit Sicherheit Hinweise darauf, dass man einfach, dass sich die Tätigkeitsfelder und da, wo Manpower wichtig ist, dass sich das einfach verschiebt. Was ja auch viele Leute bedauern. Also jedes Mal, wenn ich Gespräche mit meinen Großeltern führe, dann finden die das sehr bedauerlich. Aber es ist einfach die Zukunft, dass sich das weiterentwickeln wird und dass sich das einfach immer mehr an den sogenannten Fintechs und der Vorgehensweise der Fintechs orientieren wird. Ja.
Also glaubst du, dass letztlich die Finanzwelt, die Bankenwelt, die wir ja alle irgendwie noch so kennen, dass das im Prinzip ein Auslaufmodell ist und dass das jetzt wahrscheinlich immer schneller gehen wird? Keine Filialen mehr und weniger Bargeldverkehr und dass das im Prinzip jetzt unaufhaltbar ist?
Ja, also so wie wir bezahlen oder so wie wir Banking betreiben, das hat sich, denke ich, schon auch jetzt allein durch Corona auch wirklich stark verändert. Und das sind Verhaltensmuster, zu denen die wir weiter beibehalten werden. Also da denke ich nicht, dass wir dann uns wieder da, ich nenne es mal hier, zurückentwickeln werden. Das denke ich einfach nicht. Das digitale Bezahlen ist, glaube ich, man muss einfach mal den Schritt machen und das mal ausprobieren und sich trauen. Aber dann denke ich schon, dass die meisten Menschen sehen, dass es einfach bequemer ist, dass man nicht mehr zum Bargeldautomaten gehen muss, sondern dass das einfach viele, viele Vorteile hat, auch dann die Nachvollziehbarkeit und dann diese analytischen Mittel, wie man dann sein Haushaltsbuch kontrollieren kann und so. Da gibt es ja ganz viele tolle Sachen. Und das denke ich nicht, dass, also ich bin davon überzeugt, dass sich das weiter entwickeln wird und dass man es beibehalten wird, ja.
Vielleicht darf ich noch einmal nachhaken, und zwar, du hast das schon angesprochen, du gehst davon aus, bargeldloses Bezahlen und so weiter, das wird jetzt immer intensiver werden, auch durch Corona befeuert. Jetzt gibt es ja gerade, wenn man so ein bisschen privat spricht, vielleicht auch mit älteren Menschen, gerade auch gegenüber dem bargeldlosen Verhalten oder Bargeldverkehr, sehr viele Vorbehalte. Hat das vielleicht deiner Meinung nach, um jetzt so ein bisschen auch die Brücke zu unserem Handbuch zu schlagen, etwas mit digitaler Kompetenz zu tun? Gibt es vielleicht auch Vorbehalte gegenüber, es geht ja teilweise mit Kreditkarten los und geschweige denn jetzt irgendwie mit Mobile Payment, sind diese Vorbehalte da, weil die Menschen zu wenig drüber wissen, weil vielleicht auch Fehlinformationen vorliegen, dass dann irgendwie Bill Gates, keine Ahnung, die Kreditkartenindustrie beherrscht oder sowas? Meinst du, dass da ein gewisser Zusammenhang auch da ist bei diesen Vorbehalten?
Also ich glaube, man muss das unterscheiden. Also man muss die Vorbehalte unterscheiden hinsichtlich vieles ja, viele Vorbehalte beruhen ja auf dem Tracking, also dass man dann genau nachvollziehen kann, für was wann bezahlt wurde. Das ist einfach dieses ganze Thema rund um Daten, Datensicherheit, ethische Fragestellungen, die daran geknüpft werden können. Das sind einfach, ist ein weites Feld und das durchaus meines Erachtens die Berechtigung hat, dass das grundlegend diskutiert wird. Der zweite Vorbehalt ist, glaube ich, einfach die sogenannte ja technische Hürde, also dass die Menschen sich damit beschäftigen müssen, dass man mal die App runterlädt, dass man sich ein Online-Banking-Konto einrichtet und dass man dann einfach mal sich traut, das dann auch im Alltag zu nutzen. Sobald die Hürde aber genommen ist, glaube ich, fallen dann auch Vorurteile hinsichtlich der Handhabung des mobilen Zahlens weiter ab. Aber es ist einfach so, und das sehe ich schon als Schwierigkeit und das auch nochmal die Brücke zum Buch. Es muss Hilfestellung da sein. Also man muss Leute, das sind einfach bestimmte Altersgruppen, die vielleicht das nicht so gelernt haben oder da auch nicht so reingewachsen sind, wie das die Digital Natives sind, brauchen da einfach mehr Anweisung, mehr Hilfestellung, mehr Erklärung. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, wenn man das bietet und sich da die Geduld nimmt und da auch Hürden oder abbaut, dann ist es wirklich auch sehr gut nutzbar, auch für Leute, die sich da nicht so gut auskennen im ersten Moment. Und sobald man sich dann einmal damit vertraut gemacht hat, erkennen, glaube ich, doch die meisten den Vorteil darin, ja.
Vielleicht eine Reise nach Dänemark für alle, die dann auch Schwierigkeiten haben damit, wenn jetzt Corona vorbei ist, wäre empfehlenswert, oder?
Genau. Ja, generell, die skandinavischen Länder sind da in der Hinsicht dann schon weiter. Ja, das stimmt.
Laura, hat die Finanzwelt es verschlafen, die digitale Kompetenzentwicklung im Haus voranzutreiben?
Ich würde sagen, ja. Also man hat zu lange nur zugeguckt. Es ist ja an und für sich lustig, dass die Banken an sich das Online-Banking ja eigentlich erfunden haben. Also die ersten Transaktionen wurden, meine ich, in den 80er Jahren schon getätigt. Also sie hatten da die Vorreiterrolle, die Top Dogs, aber sie wurden dann vor allem, seit es eben die Fintechs gibt, nach der Finanzkrise und jetzt die letzten Jahre auch von den großen Plattformunternehmen wie Amazon, Google und Co. Doch ganz schön massiv unter Druck gesetzt. Und da hat man meines Erachtens zu lange abgewartet und war zu wenig proaktiv.
Muss man dann den Innovationssinn innerhalb von der Bank ein bisschen nachhelfen? Also ich habe mich ja gefragt bei meiner Sparkasse, als die mir anboten, dass ich per Google Pay zahlen kann, warum es keine Sparkasse Pay gibt.
Ja, es ist, also man muss da aufpassen. Also die Banken, glaube ich, haben das durchaus erkannt, dass es da Handlungsbedarf gibt und es wird viel getan im Hintergrund. Natürlich haben Unternehmen wie jetzt Google und Apple vor allem ja schon jahrzehntelange Erfahrung und es sind die erfolgreichsten Plattformen weltweit. Und dass die dann einen gewissen technischen Vorsprung haben, das ist ganz klar. Und wenn man sich die Wettbewerbsverhältnisse auf den Finanzmärkten anschaut, dann würde ich auch eher das so einschätzen, dass es gar nicht die Fintech-Unternehmen sind, die für Banken jetzt besonders gefährlich sind, sondern vielmehr die großen Plattformunternehmen wie Amazon, Apple und Co. und natürlich auch Alibaba und Tencent. Die chinesischen Unternehmen dringen auch immer weiter in den deutschen Markt vor. Und das sind einfach Unternehmen, die ja schon mehrfach bewiesen haben, auch in anderen Industrien, dass sie dazu in der Lage sind, ganze Sektoren zu disruptieren und da einfach wirklich viel zu verändern. Weil die haben einfach das Geld, die haben die Netzwerke und die haben vor allem die technischen Möglichkeiten, sich entsprechend schnell einzunisten und dann auch auszubreiten. Die sehe ich da viel mehr in Gefahr, also als potenzielle Konkurrenten, als jetzt zum Teil die Fintechs an und für sich selbst.
Ist das der Grund, warum viele solche Banken dabei sind, in solchen Plattformen einzusteigen oder auch Startups in dem Bereich zu unterstützen?
Ja, ich denke schon. Also es ist schon, denke ich, eine ganz klare strategische Überlegung von Banken mit Fintechs und Plattformunternehmen, Technologieunternehmen zu kooperieren, ganz klar. Fintech-Unternehmen, also wenn man jetzt Kooperation zwischen Banken und Fintechs betrachtet, dann ist es die Kooperationsform in erster Linie dafür gedacht, dass man natürlich an das entsprechende Know-how der Fintechs kommt. Also hat man jetzt ein Fintechs, das eine interessante KI-Applikation, Banking-Applikation halt praktisch in den Markt gebracht hat, dann schaut man sich das natürlich genau an, um zu wissen, wie haben die das jetzt gemacht, wie haben die das umgesetzt, kann man davon was lernen. Die Kooperationen mit den großen Technologieunternehmen hingegen sind nochmal strategischer in meinen Augen, weil vielleicht möchte man gar nicht unbedingt mit denen kooperieren, aber es bleibt einem nichts anderes übrig, weil Apple Pay zum Beispiel rauskommt und meine Kunden mit Apple Pay zahlen möchten. Und das machen die Plattformunternehmen ja auch sehr geschickt, weil wenn ich ein iPhone besitze, dann kann ich ja eigentlich nur mit Apple Pay bezahlen. Ich könnte mir auch eine Sparkassen-App runterladen, aber nichtsdestotrotz ist die Integration der Apple Pay App in mein iPhone oder in das Plattform-Ökosystem von Apple deutlich besser eingebettet als die Apps der Banken. Mhm. Und so treiben einfach auch die Konsumenten oder die Nutzer in dem Fall den Wunsch, ich möchte jetzt gerne mit Apple Pay bezahlen. Und so bleibt den Banken dann gar nicht mehr so viel übrig, als dem nachzugeben und zu sagen, ja, wir gehen dann in dem Fall zum Beispiel mit Apple eine Kooperation ein.
Ist das diese Zungenbrecher, über den ich gestolpert bin am Anfang, Co-Petition?
Genau, Co-Petition ist so ein Begriff, genau. Co-Petition ist ein Begriff, der setzt sich aus Cooperation und Competition eben zusammen. Das heißt, Unternehmen, die im Wettbewerb zueinander stehen, fangen an, in bestimmten Tätigkeitsfeldern miteinander zu kooperieren.
Jetzt bin ich erleichtert. Ich dachte, dass das alles kommunistisch wird und alles ein Koop wird. Jetzt, also das ist auch wunderschön zu wissen, dass das also der Weg in die Zukunft ist. Was brauchen die Mitarbeiter, um diesen Weg zu gehen?
Die Mitarbeiter in den Banken.
In den Banken, genau.
Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil man hat hier einfach noch nicht die Erfahrungswerte, die man vielleicht einfach gerne hätte. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass Unternehmen, in dem Fall Banken, sich damit beschäftigen, was können meine Mitarbeiter im Moment und was ist aber wichtig, was meine Mitarbeiter können für die zukünftigen Herausforderungen. Also, dass man sich A, mit den Technologien an und für sich beschäftigt, um zu gucken, wie funktionieren diese Technologien und was steckt dahinter, aber gleichzeitig auch sich damit beschäftigt, welche neuen Möglichkeiten schaffen mir diese neuen Technologien und was könnte ich damit machen. Und ich glaube, um das, diesen Transfer hinzukriegen, ist es ganz, ganz wichtig, dass Mitarbeiter Grundlagen vermittelt bekommen, dass sie damit nicht alleine sind, dass es nicht einfach heißt, übrigens, wir haben jetzt eine neue Banking-App, bitte streuen Sie das an die Kunden weiter und Sie sind jetzt übrigens auch der Ansprechpartner für diese Banking-App, sondern dass man die Hintergründe erklärt, dass man eine positive Lernatmosphäre schafft. Das heißt, Mitarbeiter sollen nicht Angst haben, noch ein zweites oder ein drittes Mal nachzufragen, wie das denn jetzt eigentlich funktioniert, sondern dass man da einfach guckt, dass man da eben entsprechend eine Atmosphäre schafft, die Fehler erlaubt und die einen gemeinsamen Prozess des Lernens gestaltet. Das finde ich ganz wichtig. Und man sieht ja auch schon, dass das einige Banken machen, erkannt haben und weiter anstoßen. Und vor allem auch dann wiederum Technologien, neue Technologien genau zu diesem Kompetenzerwerb nutzen. Mhm.
Sag mal, würdest du heute jungen Menschen überhaupt noch empfehlen, zum Beispiel eine Bankenlehre zu machen oder sich überhaupt in diese Branche ja, hineinzubewegen, wenn man jetzt alle Möglichkeiten hat? Jetzt könnte man ja ganz so plakativ sagen, die Branche als solches, wie wir sie kennen, hat vielleicht gar keine Zukunft mehr oder hat sie Zukunft in einer anderen Form? Wie siehst du das?
Also ich finde die Branche sehr spannend. Deswegen würde ich nicht per se nicht empfehlen, sich in diesen Sektor zu bewegen oder da eine Berufsausbildung zu machen, weil die Branche einfach zu spannend und zu wichtig an und für sich ist. Ob ich jetzt aber die klassische Banklehre empfehlen würde, so wie du und ich sie noch kennen, schwierig. Also ich meine, es kann ja auch sein, dass sich das Ausbildungsprogramm entsprechend verändert. Und dann ist das ja doch wieder ganz, ganz interessant und zukunftsträchtig. Aber die Banklehre, so wie wir sie kennen, würde ich jetzt nicht empfehlen. Ja.
Wenn jetzt Sparkasse und Volksbanken und alle sozusagen zur Finanzexpertin Laura Stiller kommen und sagen, hey, also wir haben gehört, also wir haben da mit den Ausbildungsbereichen ein Problem, wir wollen das jetzt innovativer machen. Hast du vielleicht so 3, 4 Ideen, die du vorschlagen würdest, wie man zum Beispiel auch dann die zukünftigen jungen Menschen in diesem Ausbildungsberuf fit machen kann für die Zukunft? Fallen dir da vielleicht so ein paar spontane Ideen ein?
Ja, also per se ist es so, wie es ja schon gemacht wird, an manchen Stellen ganz gut. Also mit solchen Orten, also in solchen Innovation Hubs, wie man sie ja nennt, dass man da eben Räume des kreativen Denkens und der Begegnung schafft, wo man aktiv kreatives Denken und auch Innovation fördert und Fehler zulässt. Das finde ich allein schon wichtig, dass man das solche Räume schafft und dass man idealerweise auch diese Kultur, die dort gelebt wird, dann auch weiter in den Konzern oder in das Unternehmen weiter trägt, sodass sich das diese Mentalität weiter verbreitet. Mhm. Sonst ist es natürlich einfach so, dass man das gesamte Ausbildungsprogramm neu denken muss, also dass man eben sich hinterfragen muss, was sind denn jetzt Sachen, die meine Banker und Bankerinnen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten können müssen oder was ist jetzt wichtig, warum fängt man jetzt an, mit Konkurrenten zusammenzuarbeiten, zu kooperieren, dass man einfach so mehr darauf hingeht, dass man auch Zusammenhänge weiter erklärt, sodass das selbstständige Denken sich ja dann dementsprechend weiterentwickeln kann und neue Ideen zulassen kann. Das finde ich also wirklich sehr wichtig und ich wiederhole mich da auch. Es ist schon auch wichtig, dass man über Grundlagen spricht, technologische Grundlagen, aber auch die über Marktmechanismen auf zum Beispiel jetzt Plattformmärkten, damit man dann einfach verstehen kann, warum man gewisse Dinge macht und gewisse Dinge nicht macht.
Ich finde es sehr spannend, Laura. Ich habe in einem von deinen Werken gelesen, dass Goldman Sachs auf die wahnsinnige Idee kam, eine Podcast-Reihe als Instrument einzusetzen, um digitale Kompetenzen den Leuten beizubringen. So ähnlich wie wir heute im Podcast über die Kompetenzentwicklung sprechen. Sind das die Wege, die man gehen muss, dass man also neue Medien bedienen muss und offen für alle diese digitale Bildung anbieten muss?
Genau, also ob das jetzt genau der Weg ist, wird sich natürlich zeigen, aber ich finde es auf jeden Fall sehr sinnvoll, verschiedene Wege auszuprobieren, um dann eben rückblickend sagen zu können, okay, das war jetzt gut, das war jetzt nicht gut. Das würde man ja niemals erreichen, wenn man diese Wege nicht gegangen wäre. Und ich finde das Podcast-Format, und das ist ja auch was, was du jetzt gerade auch angesprochen hast, ermöglicht halt möglichst vielen Menschen Zugang zu den Inhalten, und das ist durchaus was ich sehr, sehr begrüße und wichtig finde, dass möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Inhalte, diese Lerninhalte bekommen und sich dementsprechend dann, man kann ja auch immer ein bisschen Cherry-Picking machen. Man nimmt die Inhalte raus, die man interessant findet und die dann auch für das eigene Arbeitsprofil oder Tätigkeitsprofil wichtig sind. Aber zumindest schaut man auch über den Tellerrand und lernt und erkennt, was es denn noch alles geben würde. Und das finde ich in solchen Formaten sehr, sehr, sehr gut. Und das würde ich weiter oder da würde ich weiter ansetzen. Ja.
Wenn man sich beschäftigt mit deinen vielen Schriften zu dem Thema, gibt es echt ganz Spannendes zu lesen. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass die HSBC-Mitarbeiter 6,5 Millionen Stunden in Weiterbildung und Schulungen hatten. Kann es sein, man hat früher gesagt, dass die Banken eine sichere Bank sind, was so eine Arbeitsstelle anbelangt? Kann es sein, dass diese sichere Bank sich jetzt auf Kompetenzenentwicklung dann konzentrieren könnte, dass man sagen könnte, das ist ein Beruf, wo man so viel lernt, dass man gerade jetzt, wo sich alles so verändert, da hinein müsste, um gerüstet für die Zukunft zu sein?
Das ist eine interessante These. Ich sehe das ein bisschen differenzierter. Also ich glaube nicht, dass man sich in die eine Bankenkarriere stürzen sollte, um möglichst viele digitale Kompetenzen zu erwerben. Ich glaube, da gibt es einfach nochmal andere Bereiche, wo man da seinem Ziel näher kommen würde als dem Bankenbereich. Aber nichtsdestotrotz, es ist einfach meiner Ansicht nach für alle Branchen. Also ich glaube, man kann mittlerweile wirklich fast sagen, dass alle Industrien, alle Branchen davon betroffen sind und dass da ein grundsätzliches Umdenken stattfinden muss, was ja auch schon stattfindet und so eben auch im Bankensektor oder im Finanzsektor. Also ich finde es sehr begrüßenswert, wenn große Banken oder auch kleine Banken generell in die Personalentwicklung investieren und vor allem in dem Fall jetzt auch gezielter auf die Entwicklung von digitalen Kompetenzen dem einfach einen höheren Stellenwert zuschreiben. Das finde ich sehr wichtig. Und es ist, glaube ich, auch einfach so, dass man unterscheiden muss, wer sind eigentlich meine Mitarbeiter, weil man hat einfach nicht alle sind Digital Natives und das ist ja auch gerade gut so. Aber es ist eben schon so, dass man manchmal Dinge für sehr selbstverständlich erachtet, die aber überhaupt nicht selbstverständlich für alle Beteiligten sind. Und das ist einfach, finde ich, wichtig, da das nochmal sich bewusst zu machen, da zu schauen, okay, wer sind denn eigentlich meine Mitarbeiter und was können die Mitarbeiter, was bringen die von sich schon aus mit oder welche Kompetenzen haben sie sich über Jahrzehnte aufgebaut? Und es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass die Menschen, die sich über Jahrzehnte Fachkompetenzen aufgebaut haben, die super wichtig für das Unternehmen sind, nicht von der Bildschwäche verschwinden, nur weil sie bestimmte technische Tools nicht bedienen können und dann da irgendwie ein falsches Bild entsteht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, da möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach mitzunehmen in dem Entwicklungsprozess.
Mhm. Jetzt haben wir vorhin schon kurz über Ausbildungsberufe gesprochen. Wir haben ja hier jemanden, der an einer Universität arbeitet und lehrt und forscht. Ich glaube, da drängt sich es auch auf, wenn man hier das Handbuch Digitale Kompetenz als Aufhänger hat, mal zu fragen, wie müssen sich denn jetzt auch die, sagen wir mal, die Studiengänge, die Universitäten neu erfinden, ja, zum Beispiel in der Wirtschafts- und Finanzbranche, in den Fakultäten, um auch auf diese veränderten Bedingungen einzugehen. Also einerseits, was den Markt angeht, aber natürlich jetzt auch vielleicht getrieben durch Corona. Hast du da vielleicht ein paar Erfahrungen, ein paar Einblicke für uns?
Na klar, also gerade jetzt ist ja an den Universitäten in der Hinsicht sehr, sehr viel los, weil Corona ja doch einen sehr großen Boost hinsichtlich der Digitalisierung geschaffen hat, auch an Universitäten. Und es ist schwierig und auch hier ist es einfach schwierig, weil es gewachsene, über Jahrzehnte gewachsene Strukturen sind, sowohl die Infrastruktur als auch die organisatorischen Strukturen. Das ist genauso in Banken der Fall. Und man muss einfach neue Abläufe schaffen. Wie gestaltet man jetzt Online-Prüfungen? Das ist alles gar nicht so einfach auf den ersten oder wie es auf den ersten Blick erscheint, weil einfach die technische Infrastruktur und auch so prüfungsrechtliche Fragestellungen einfach noch nicht entsprechend geklärt sind. Und das sind jetzt gerade so die Hürden, die man hat und die, glaube ich, auch Unternehmen haben. So, wie müssen sich jetzt Unternehmen verändern oder weiterentwickeln, um gezielter Kompetenzen aufzubauen bei Studierenden, die sie dann im Arbeitsmarkt brauchen? Das ist tatsächlich eine sehr aktuelle Diskussion und auch hier kann ich nur aus meinen Erfahrungen mitteilen, dass sich da auch viel tut. Es gibt Universitäten, die sind da schon deutlich weiter. Da gibt es schon entsprechend Kurse zu Blockchain, zu künstlicher Intelligenz, wie Märkte in digitalen, wie digitale Märkte funktionieren. Diese ganzen Strömungen, wir sind da absolute Lerninhalte. Auch wie Cloud Computing for Business funktioniert, dass man dann mit Azure Gruppenprojekte macht und so. Es gibt Universitäten, die das schon seit ein paar Jahren machen. Und dann gibt es halt wieder Universitäten, die jetzt gerade dabei sind, solche Dinge aufzubauen. Also man hat es zunehmend auf dem Schirm. Und es ist wichtig, dass sich auch klassische Bereiche, jetzt zum Beispiel der Bereich der BWL, weiter in der Informatik orientiert, dass man vielleicht Hybridkonzepte entwickelt, die sowohl die klassischen BWL-Konzepte und Modelle, die ja nach wie vor gültig sind, mit Bereichen der Informatik verzahnt und verknüpft, um da einfach mehr Studiengänge in Hybridform zu entwickeln. Ja.
Okay. Das ist ein sehr, sehr spannender Gedanke. Das ist auch das, was wir, wenn wir Schulungen in Unternehmen geben, immer diskutieren. Die Silos müssen aufgebrochen werden. Ist es das, was du jetzt letztlich sagst, dass sozusagen diese Zeit der starren Fakultäten, der starren Lehrstühle vielleicht so ein Stück weit dem Ende gegenübersteht, weil man einfach diese Trennung gar nicht mehr so richtig vornehmen können. Du hast gerade gesagt, so ein BWLer, der sollte schon auch in der Lage sein, vielleicht so ein bisschen Code zu schreiben oder irgendwie zumindest irgendwie mit Daten umzugehen. Wäre das dein Vorschlag sozusagen für die Hochschulen?
Ja, also auf jeden Fall würde ich das oder erachte ich das als wirklich sinnvoll, wenn man da einfach mehr Zusammenarbeit fördern würde. Und das ist ja auch das, was wir vorhin schon besprochen haben, das macht die Wirtschaft ja auch vor. Also es gibt ja nicht mehr die entsprechenden Industrien oder Konzerne, die sich nur auf ihren Kernbereich fokussieren können, sondern sie sind ja letztendlich dazu gezwungen, auch sich der Digitalisierung zu öffnen und da einfach mitzumachen, weil sonst wird es schwierig. Und das Gleiche gilt auch für Hochschulen und auch für die Ausbildung. Man muss Lehrkonzepte finden und schaffen, die beides im Idealfall miteinander verzahnen, ja.
Liebe Laura, ich habe mein Lieblingswort bei dir gelernt heute. Co-Opetition. Ja. Co-Opetition. Haben die Universitäten auch mit Co-Opetition auch zu tun?
Das ist schwierig pauschal zu sagen, weil Universitäten ja aus ganz vielen Fakultäten und Fachbereichen bestehen. Also kann ich jetzt in dem Moment nur für meinen Fachbereich, für meine Fakultät der BWL, VWL und Wirtschaftsinformatik sprechen. Und da ist es doch auch so, dass wir, wir haben Kooperationen, aber wir haben jetzt nicht direkt Competition, weil Competition würde ja bedeuten, wir würden mit dem zusammenarbeitenden Institut in Konkurrenz stehen, und das ist bei uns meistens nicht der Fall. Also wir pflegen Zusammenarbeit mit Startups, mit Forschungsinstituten, und mit Unternehmen natürlich. Also das ist ganz klar, und das ist auch sehr, sehr wertvoll. Und man kriegt, also Studierende lernen auch gerade jetzt, wenn man Projekte mit Unternehmen zusammen macht, sehr, sehr viel, was aktuell einfach interessante Themen sind. Und das ist sehr, sehr wertvoll und wichtig für die Ausbildung. Ja, sehe ich schon so.
Vielleicht noch eine Frage so ein bisschen zum internationalen Vergleich. Wir haben am Anfang ja schon gesagt, es gibt Unterschiede. Es gibt Unterschiede, du hast Dänemark gesagt, aber kannst du auch was aus deiner Forschung beobachten? Welche Länder besonders stark sind im Bereich von digitalen Finanzmärkten und vielleicht auch so ein bisschen Ursachen? Woran liegt das? Also so gefühlt haben wir ja in Deutschland gerade den Eindruck, dass doch noch eine gewisse technologiekritische Haltung auch da ist. Und vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass wir dann in bestimmten Bereichen nicht so weit sind. Was sagt da deine Erfahrung, was sagt deine Forschung dazu?
Also man sieht ganz klar, dass jetzt zum Beispiel auch in diesem Fall China der klare Vorreiter ist, was das Ganze angeht. Da ist das schon ganz, ganz natürlich im Alltag integriert, kaum wegzudenken. Und das hat einfach unterschiedliche Gründe. Also zum einen ist es natürlich so, wenn man sich den Fall China anschaut, dann wurden zum Beispiel kaum Kreditkarten genutzt. Das ist einfach, das gab es da nicht. Und deswegen hat man diese Entwicklungsstufe praktisch übersprungen und gleich an Mobile und Online-Payment angesetzt. Und die gesamte Infrastruktur und so, wie der Alltag einfach abläuft, ist das eine ganz natürliche Sache. Und es haben sich auch Unternehmen, wie ja zum Beispiel oder wie die App WeChat, da ganz klar durchgesetzt. Und die hatten halt dann ein weiteres Feature mit WeChat Pay und sind da halt einfach ganz klar, ganz anders in den Markt gegangen und auch viel, viel aggressiver und haben dann ja auch entsprechend die Marktanteile geschaffen, was aber auch nur Möglichkeit war, weil sie eben mit den großen chinesischen Banken zusammengearbeitet haben und da eben ein entsprechendes Ökosystem aufgebaut haben, was ja einfach auch den Marktstrukturen und den Marktmechanismen des chinesischen Marktes einfach geschuldet zum Teil auch ist. Was nur wichtig ist, ist, dass wir das verstehen und dass wir auch verstehen, dass genau diese Mechanismen nicht unbedingt auf den chinesischen Markt begrenzt sind. Also wenn man jetzt sich WeChat Pay und Alipay anschaut, dann sind die meisten, denen ich das erzähle, sehr, sehr überrascht, dass die auch schon im deutschen Finanzmarkt im Bereich des Zahlungsverkehrs ganz schön gut vernetzt sind und aufgebaut sind. Philipp, wenn du mal irgendwie in München durch die Maximilianstraße gehst, in den meisten Geschäften, nehme ich an, wirst du oder werden Asiaten, die WeChat haben, mit WeChat Pay oder Alipay bezahlen können, weil das einfach auch eine sehr strategische, gute Überlegung war. Man hat sich überlegt, wie kann ich, oder Alipay und WeChat Pay haben sich überlegt, wie kann ich meinen Markt weiter ausbauen. Und man hat dann einfach angefangen, mit entsprechenden Händlern zu kooperieren, die auch viele asiatische Kunden haben. Und man möchte da das möglichst bequem für den Kunden machen, in der Landeswährung zu bezahlen und mit den Prozessen, mit denen man vertraut ist, zu bezahlen. Und so ist einfach so ein schleichender Prozess, dass man merkt, auch chinesische Plattformen und Bezahl-Apps breiten sich schon in anderen Märkten aus, ja. Und das ist einfach sehr spannend zu beobachten, wie der Prozess vorangeht.
Wir haben jetzt zum Abschluss immer zwei Fragen, die wir jedes Mal im Podcast an unsere Gäste stellen. Und ich würde mal mit der ersten Frage starten. Die zweite Frage stellt dir dann die N. Ja, es steht natürlich im Zusammenhang auch mit unserem Handbuch, wo du ja einen tollen Beitrag geschrieben hast. Es geht um digitale Kompetenzentwicklung und mal so ganz übergeordnet, vielleicht auch bezogen auf deinen Forschungsbereich. Was wird im Bereich digitaler Kompetenz zukünftig wichtig sein? Also was denkst du, wird in den nächsten Jahren richtig wichtig sein, um digitale Kompetenz aufzubauen? Wir können das jetzt auf persönlicher Ebene sehen, auf Firmenebene, auf universitärer Ebene. Kannst du dir auch einfach irgendwas rausziehen, wo du vielleicht irgendwie ein gutes Beispiel hast und eine Überlegung hast?
Ja, also ich würde ganz klar sagen, die Zusammenarbeit. Also es ist wichtig, dass man voneinander lernt, dass man miteinander zusammenarbeitet und da einfach guckt, was kann man sich vom anderen auch so ein bisschen abgucken, was machen andere besser, was kann ich auch aufnehmen, und dass man einfach positive Lernatmosphären schafft, dass man sagt, man kann mal rumspinnen und man kann sich mal diverse Sachen einfach ausprobieren, ohne jetzt da gleich ein entsprechendes Ergebnis liefern zu müssen. Das sind einfach wichtige Sachen, dass man da einfach wieder einen Schritt zurückgeht in der eigenen Erwartungshaltung auch, weil man es als Experiment einfach dann betrachtet. Und das sind einfach so Dinge, dass man offen durch die Welt geht, dass man guckt, okay, weil das ist ja im Rückblick schon wieder eine Erklärung. Man hat ja schon gesehen, dass es sich vor allem oft im Consumer-Bereich, dass sich da ja Innovation und vor allem auch hinsichtlich der Digitalisierung die Entwicklungen meistens beginnen, und dass man da einfach offen durch die Welt geht und sieht, okay, was gibt es jetzt schon in anderen Industrien, was gibt es in anderen Sektoren und wie könnte das in meinem Sektor vielleicht zukünftig auch wieder wichtig und interessant sein. Und dass man das dann einfach offen betrachtet und da einfach auch weiterhin sehr, sehr zuversichtlich ist und es auch einfach mit einer gewissen Leichtigkeit betrachtet und sich da einfach ausprobiert, sofern es einfach möglich ist, ja.
Weg mit den Scheuklappen sozusagen.
Und Laura, die viel schwierigere Frage, weil wir Menschen neigen immer dazu zu sagen, was man tun muss. Was sollte man auf gar keinen Fall tun, wenn man digitale Kompetenzen aufbauen will?
Ich finde, man sollte auf keinen Fall eine angespannte Atmosphäre schaffen. Also das heißt, das lässt sich einfach beobachten, dass wenn man Mitarbeiter hat, dass viele manchmal Angst haben, nochmal zu fragen oder nochmal nachzugehen, weil man hat es ja schon mal gefragt und man möchte es nicht nochmal fragen, weil es ist unangenehm. Und das ist, richtet sich so nach, also das ist mein Vorschlag an Führungskräfte, dass man darauf besonders achtet, dass man da keine angespannte Atmosphäre schafft, dass es in Ordnung ist, wenn man nochmal nachfragen muss, wenn man es noch ein drittes Mal gezeigt bekommen hat. Es ist einfach schwierig, wenn man in einer Arbeitsatmosphäre ist, wo man merkt, nein, der Kollege kann das schon, aber ich noch nicht. Und die Chefin weiß, dass ich das schon mal gefragt habe und jetzt wirft es vielleicht ein schlechtes Licht auf mich, wenn ich es nochmal frage. Das sind einfach so Dinge, die meines Erachtens einfach generell wichtig sind, dass man positiv ist, dass man da wirklich Ängste abbaut und auch erste Fehltritte verzeiht und da einfach Raum schafft, um sich ausprobieren zu können.
Na, Laura, für die Engländerin, was für ein wunderschönes Schlusswort. Robert the Bruce, try, try, try again.
Genau.
Das ist super.
Und Anne, dein neues Lieblingswort, Co-Petition natürlich.
Co-Petition, ja. Nehme ich mit nach Hause heute.
Genau. Ja, an dieser Stelle, liebe Laura, ganz herzlichen Dank, dass du heute Gast in unserem Podcast warst und sehr viel wertvolle Input zum Thema Plattform, Finanzbranche, Digitalisierung geliefert hast. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können noch viel, viel mehr über dieses Thema erfahren, denn Laura hat einen sehr tollen Beitrag geschrieben im Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung. Und zwar heißt dieser Beitrag Arbeiten in der Finanzbranche 4.0. Dieser Beitrag erscheint sowohl als Einzelkapitel im Internet downloadbar und ist dann natürlich auch Teil des Handbuchs Digitale Kompetenzentwicklung, das im Hansa Verlag im Mai erscheinen wird.
Und das war das Gespräch mit Laura Stiller, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Lehrstuhl für Innovation und Technologiemanagement an der Universität Regensburg, Expertin für Arbeiten in der Finanzwelt. Und falls Sie, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, einen Vorschlag haben für jemanden, der ebenso spannend ist wie unsere Laura heute, dann senden Sie uns bitte gerne eine E-Mail unter podcast.i4.0.de. Und mit unserem Hashtag DigiKompetenzPodcast werden Sie verfolgen können, was sich alles bei uns im Podcast tut. Und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal dabei sind, wenn es heißt, bleiben Sie digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Kowalk.